Ich wollte zum Schluss noch ein paar Worte drüber sagen, was man daran eigentlich für das Verhältnis von Staat, Kapital und Lohn für die Länder und Weltgegenden lernen kann, in denen wir uns befinden und wo es ja zurzeit wirklich auch ein bisschen anders zugeht. Ich will nochmal zurückkommen auf den einen Satz aus dem Aufruf vom DGB. In Deutschland nehmen Leiharbeit, Minijobs und befristete Beschäftigung stetig zu. Auch so ein komisches Subjekt. Das muss was sein, das Wetter. Das vermeintliche Modell Deutschland führt zu Lohndumping und einer sinkenden Binnennachfrage. Wenn wir dieses Modell auf Europa übertragen, schadet dies auch unserer exportorientierten Wirtschaft. Es kann Deutschland nicht gut gehen, wenn es Europa schlecht wird. Also anfangen tut der Satz mit der Absatz mit Leiharbeit, Minijobs und befristeten Beschäftigung. Da denkt man noch, da ist von den Leuten die Rede, die arbeiten müssen und von dem Geld nicht leben können, was sie da verdienen. Enden tut das damit, dass es für Deutschland nicht gut ist, wenn bei ihm so viele billige Leute rumhängen, weil wenn wir wieder das Kapital und nicht die Gewerkschaft gemeint, weiter exportieren will, dann brauchen sie auch auswärts erstens im Innern Leute, die ihnen ihr Zeug abkaufen, außerdem außen auch noch. Nehmen wir mal das Stichwort von der exportorientierten Wirtschaft, dann scheint das ja etwas zu sein, was der DGB total gut findet. Dass das Kapital, die Kapitalwucht Deutschlands im Verhältnis zu dem der anderen europäischen Nationen so beschaffen ist, dass die massenhaft Waren so profitbringend billig produzieren, dass sie die Märkte der anderen europäischen Staaten damit überschwemmen. Und die anderen, die Industrien, die in diesen Ländern damals noch existiert haben, nicht mithalten können und darüber entweder aufgekauft werden oder pleite gehen. In dem Satz, das schadet unserer exportorientierten Wirtschaft, nimmt der DGB exakt den Standpunkt der Staatenkonkurrenz ein, den er angeblich mit dem Argument, am Lohndumping ist schlecht und wenn die immer so wenig verdienen, können sie uns nichts mehr abkaufen, vorgeblich kritisiert. Und deswegen will ich zu diesem Konkurrenzstandpunkt mal noch ein paar Worte sagen und zu dem, was da eigentlich vom Standpunkt derer, die da die Nutznießer der exportorientierten Wirtschaft angeblich sein sollen, nämlich die deutschen Lohnempfänger eigentlich von dieser Exportorientierung haben. Frau Merkel hat ja immer wieder den Staaten der Südschiene, die schon pleite sind oder deren Kredit gefährdet ist, empfohlen, sich an Deutschland ein Vorbild zu nehmen mit dem Argument, das, was wir euch jetzt anempfehlen, Öffnung der Arbeitsmärkte, Senkung der Sozialleistungen und so fort, Flexibilisierung des Arbeitsmarkts, heißt das, der Satz so schön. Das haben wir in Deutschland ja schon mit der Agenda 2010 geleistet. Da haben wir alles richtig gemacht und seht den Erfolg, den wir damit haben. Wir sind die stärkste Kapitalmacht Europas. Nehmt euch an uns ein Vorbild, dann wird es auch bei euch mit der Konkurrenzfähigkeit wieder was. Erstens, wofür lobt Merkel sich und die Vorgängerregierung da überhaupt? Eigentlich sind das die beiden Punkte, die Jonas schon gesagt hat. Die lobt die damaligen staatlichen Maßnahmen für zwei Leistungen. Erstens hat die Absenkung des Lebensunterhalts für alle, die vom Kapital nicht mehr benutzt werden, Arbeitslose und so fort, zu einer Entlastung der Staatshaushalte geführt. Das ist die erste nützliche Wirkung. Und Und zweitens hat diese Absenkung eine wundersam heilende Wirkung auf das nationale Lohnniveau ausgeübt. Der Niedriglohnsektor wächst und entsprechend wachsen die Erträge der Unternehmen, die diese Niedriglöhne benutzen. Richtig gemacht also, ganz eindeutig, für die Rendite und für die Wachstumsraten des Kapitals, für Steueraufkommen und für die Kreditwürdigkeit Deutschlands. Soweit, so schlecht. Neue Konkurrenzverhältnisse zwischen den verschiedenen Abteilungen der Lohnarbeit im Land etabliert. Perspektive der Verarmung wirkt als Erpressungsmittel bis hinauf in die höheren Lohnhierarchien und die wirkt erfolgreich als Mittel einer allgemeinen Lohnsenkung. Kann man ja jeden Tag in der Zeitung nachlesen, dass die Löhne im Schnitt in Deutschland in den letzten Jahren kaum gestiegen sind und wenn nur in einigen Bereichen und ansonsten eher umgekehrt. Soweit kann man sagen, ist es richtig, was Merkel sagt. Das, was sie den Pleitestaaten empfiehlt, folgt haargenau derselben Logik, die in Deutschland mit Hartz IV in die Wege geleitet worden ist. Total gelogen ist es allerdings, wenn Merkel dies den unterlegenen Staaten als Erfolgsstrategie anempfiehlt. Warum waren denn diese Maßnahmen zur Verbilligung der Arbeit sowohl für den Staatshaushalt als auch fürs Kapital, warum waren die denn für Deutschland ein Erfolgsweg? Gar nicht einfach deswegen, weil der Lohn gesenkt worden ist, sondern weil sich in Deutschland die Kapitalmacht versammelt hat, die in der Lage ist, aus diesen gesenkten Löhnen einen konkurrenzlos billigen Preisbestandteil ihrer Waren zu machen, also zum Element der Senkung der Lohnstückkosten zu benutzen. Und die Senkung der Lohnstückkosten, die entscheidet sich nun nicht einfach an der absoluten Lohnhöhe, sondern zur Senkung der Lohnstückkosten bringt das Kapital riesige Geldmassen, riesige Vorschüsse zum Einsatz in modernste Technologie, macht Arbeit und Lohn für sich produktiv, steigert die pro Lohnanteil produzierte Stückzahl und senkt damit die Lohnkost aktiv durch die Art und Weise, wie die Arbeitskraft in der Produktion eingesetzt wird und was sie für ihren Lohn leisten muss. Entscheidend fürs Kapital in der Rechnung ist eben überhaupt nicht die absolute Lohnhöhe einfach für sich, sondern was sich mit ihr mittels entsprechender Technologie an Arbeitsleistung aus den Leuten fürs Kapital rausholen lässt oder schlicht gesagt die Kapitalproduktivität, die das Kapital mit diesem Lohn einkauft. Und das ist in Deutschland zusammengekommen. Überlegene Kapitalmacht und Senkung des Preises der Arbeit ist in der Tat ein absolut überwältigendes Konkurrenzmittel gegenüber Staaten, wo genau diese Kapitalmacht nicht existiert. Oder wenn sie existiert, dann eben nur als Anlagestrategie von deutschen oder französischen Firmen, die dann ein Stück der nationalen Wirtschaft sich unter den Nagel reißen. Wenn die Merkel den Staaten diese Senkung, die absolute Lohnsenkung als Rezept empfiehlt, dann geht sie gerade von diesem Konkurrenzerfolg aus. Sie geht gar nicht davon aus, dass diese Staaten den gleichen Status in dieser Frage erreichen werden, wie es Deutschland tut, sondern sie empfiehlt ihnen richtig Lohnsenkung als Ersatz für Kapitalproduktivität. Weil sie das Kapital nicht haben, weil sie gerade über die Mittel den Lohn kapitalistisch Produktivität nicht verfügen, soll das absolute Billigmachen des Lohns dazu beitragen, dass sich Anleger finden, die diese absolut verbilligte Kost dann doch zum Mittel ihres Geschäfts machen. Das ist eigentlich der wirkliche Inhalt ihrer Empfehlung. Und damit geht sie auf diese Länder los und sagt, macht es so wie wir. Und Und dann werdet ihr vielleicht nicht die deutsche Leistung abbringen, aber immerhin habt ihr dann das einzige Mittel zum Einsatz gebracht, das euch überhaupt zur Verfügung steht, wenn ihr schon das andere, nämlich Kapitalgröße und modernste Technologie, nicht habt. Kapitalförderung, die nichts kostet, das ist der sachliche Gehalt dessen, was dort anempfohlen wird. Kapitalförderung ohne Last für den Staatshaushalt, das ist dann in der Tat das, was Verbilligung der Arbeitskraft für diese Standorte leistet, mehr aber auch nicht. Aus diesem Ganzen kann man mal für die Frage, was heißt das eigentlich für die Leute hierzulande, so ein paar Schlüsse ziehen. Erstens, an der Verzichtsbereitschaft der Arbeiter hängt es überhaupt nicht, ob aus ihrem Fleiß und ihrer Bescheidenheit ein Erfolg der Gegenseite wird. Das sagt ja die Merkel in gewisser Weise auch, wenn sie sagt, ja klar, mit großen Kapitalvorschüssen kombiniert ist Billiglohn ein absolut bombiges Mittel für Kapitalwachstum, ohne die nur bedingt. Das hat der Arbeiter ja nicht in der Hand, ob er einen solchen Anwender findet, der seinen Billiglohn aus was macht. Also ist der Billiglohn selber auch kein Angebot, sondern nur eine Unterwerfungsstrategie, je nachdem, was sich an Kapital findet, das sie dann benutzt. Und damit sind aber auch schon die Alternativen definiert, die diese Wirtschaftsordnung für Lohnabhängige überhaupt parat hat. Wenn Sie in einer Nation zu Hause sind, wo das Kapital so groß und potent ist, dass es aus Ihrer Arbeitskraft auf wachsender Stufenleiter immer noch mehr herausschlagen kann, dann kommen Sie in den Genuss von Hochleistungsarbeitsplätzen und an denen lässt sich in der Tat relativ gut verdienen. Das hat natürlich auch die Kehrseite, dass immer weniger solcher Leute gebraucht werden, um diese Kapitalmassen in Bewegung zu setzen. Relativ ist dieses Gutverdienen allerdings deswegen auch immer bloß verglichen mit dem Elend, das angesagt ist, wenn der Lohn als Konkurrenzmittel an die Stelle von Kapitalgröße tritt. Oder wenn man zu denen gehört, die zu der Zahl derer, die herausfallen und die überhaupt für die Rentabilität des Kapitals nicht mehr gebraucht werden. Und das sind ja auch nicht in Wahrheit nicht Alternativen in dem echten Sinne, dass man sich entscheiden könnte, was man lieber hätte. Weil was man an Hartz IV und Niedriglohn ja auch sieht, ist, dass der Vergleich soll Senkung der Lohnstückkost fürs Kapital lieber mehr relativ oder mehr absolut stattfinden. Eine Frage ist, die das Kapital nie endgültig entscheidet. Erstens macht es sowieso immer beides und zweitens ist dieser Vergleich auch nie zu Ende. Und deswegen ist ja auch Billiglohn auswärts zum Beispiel allemal ein praktisches Argument für Lohnsenkungen daheim. Die Absenkung des Lohnniveaus in Spanien, Italien und Griechenland ist ein neuer Hebel für einen Vergleich dafür, was man in Deutschland dann noch zahlen muss, um damit mitzuhalten. Und übrigens gibt es diesen Vergleich ja auch schon praktisch, das habt ihr ja vielleicht auch der Zeitung entnommen. Deutsche Firmen werben inzwischen offensiv ausgebildete Fachkräfte aus den Pleiteländern an. Und auch das hat ja schon die schöne Wirkung, das geltende, in Deutschland geltende Lohnniveau noch weiter zu untergraben. Es ist eben so, wer auf die Elendsverhältnisse in Griechenland, Spanien und so weiter blickt, er hätte es hier halbwegs gut getroffen, weil es ihm so ja schließlich nicht geht, er begeht schon einen relativ folgenschweren Irrtum. Denn gerade wenn man sich das Argument mit der Exportorientierung nochmal bei Lichte besiegt, besagt das ja Folgendes. Die eigene Bezahlung, das Geld, was man hierzulande durch die Anwendung, durch die Unternehmen verdienen kann, das bekommt man überhaupt nur in dem Maße, wie er als Instrument dafür taugt, die Wirtschaft in anderen Ländern niederzukonkurrieren. Und diese Rechnung gilt dann selbstverständlich auch umgekehrt. Wenn Arbeitskraft anderswo billiger zu haben ist, ist es ein ständig wirksamer Hebel zur Aushebelung jeder Verlässlichkeit an Lohn und genauso kommt sie dann auch zum Einsatz. Der praktische Vergleich, wo wer vom Lohn wie gut leben kann oder nicht, den machen sowieso gar nicht die Proleten selber, sondern den macht das Kapital. Und das Ergebnis dieses Vergleichs kann man zurzeit im Verhältnis Deutschland zu den anderen Ländern studieren, bei den einen als relative Verarmung und bei den anderen als absolute. Das sind die wunderbaren Alternativen, die der Kapitalismus diesen Leuten anzubieten hat. Und zwischen denen sollte man sich nicht entscheiden wollen. Gut, damit bin ich fertig.